früher, da hatte ich ein ganzes Zimmer voll Spinnen gehabt. Das Zimmer war klimatisiert, da hatte ich Arten gehabt, die könnte ich hier gar nicht halten. Ich hatte da richtig ein Zimmer gehabt, war voll mit Viechern.
Wann hast du damit angefangen?
Oh, das ist schon kurz nachdem ich substituiert wurde. Siehst du, das ging dann auch auf einmal.
Wiesbaden, 3. März 1990. Die Zahl der Rauschgifttoten ist im vergangenen Jahr weiter dramatisch gestiegen. Laut einer Statistik des Bundeskriminalamts starben 1989 knapp 1000 Menschen am Konsum illegaler Drogen. Damit hat sich die Zahl der Drogentoten innerhalb von 2 Jahren mehr als verdoppelt.
Das ist jetzt zum Beispiel ein richtig großer Brummer. Siehst du das? Das ist eine Therafosa Le Blondie. Die wurde von Latreille 1871 in Französisch-Guyana entdeckt und beschrieben. Alle Spinnen sind in der Regel giftig, aber die ist nicht so giftig. Aber wenn die zubeißt, das tut sehr weh, weil die hat 2 Klauen und die hat Kraft. Also der Schmerz ist wohl schlimmer als das Gift. Ne?
Moral und Sucht hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wer das Pech hat, in eine Sucht hineingerutscht zu sein, aufgrund welcher Dinge auch immer, der wird ausgesprochen ungerecht behandelt, wenn man ihn als unmoralisch bezeichnet.
Ich habe nur ein im Moment tödliches Tier hier und das ist ein Skorpion.
Thomas lernte ich während meiner ersten Recherchen über die Ersatzdroge Methadon kennen. Das war 1992.
Bei Menschen ist ganz schnell Schluss. Stark neurotoxisch, das Gift. Kriegt Speichel ganz schlimm vom Mund, ist kein angenehmer Tod.
2007 besuche ich ihn erneut. Er zeigt mir begeistert seine Spinnensammlung.
Oh, tolle Tiere. Was für eine Nische. Wie perfekt von der Natur geregelt alles. Und wie lange es die schon gibt. Die Brutpflege, der Kokonbau. Es gibt Arten, die sich sogar nach dem Schlupf der Jungspinnen noch um die Tiere kümmern. Ganz, ganz toll. Die wird's noch geben, wenn wir lange nicht mehr da sind, wenn wir nicht alles kaputt gemacht haben.
Kidnapping des Hirns. Methadon, ein pharmakologischer Befreiungsversuch von der Sucht. Ein Feature von Eva Schindele.
Ja, scheiße, also sowas will ich nicht normal machen. Das verändert so viel in den Kopf und das ist einfach nur ein ganz großer Klumpen Scheiße.
1992. Da war er 21, groß und schlaksig mit schulterlangen braunen Haaren.
Ich habe mit 15,5 dann angefangen, Heroin zu spritzen. Und dann habe ich 4 Jahre lang, 5 Jahre lang Sucht eben halt richtig durchgefahren, die ganzen Sachen mit Knast etc. Daran noch die ganzen Schulden, Therapieversuche und sowas.
Thomas hatte noch viel vor, deshalb wählte er ein Pseudonym, um seine Zukunft nicht zu gefährden. 1 Jahr war er bereits mit Polamidon substituiert und damit einer der ersten, die in Deutschland legal mit der Ersatzdroge behandelt wurden. Zu dieser Zeit stritt die Öffentlichkeit leidenschaftlich darüber, ob der Staat mit Angeboten von Ersatzdrogen die Heroinsucht von Thomas und anderen Junkies sponsere. Ein Glaubenskrieg entbrannte quer durch die politischen Lager. Die einen hoben den moralischen Zeigefinger und forderten Abstinenz als einzig gangbaren Weg. Die anderen, vor allem die Eltern suchtkranker Kinder, fanden es geradezu unmoralisch, eine Gruppe junger Leute in die Illegalität zu drängen und sie dort verrecken zu lassen.
Ich habe mir erst mal gedacht, es fällt der Beschaffungsstress weg. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja dadurch auch ein normales Leben aufnehmen. Aber was ich ehrlich gesagt nicht so ganz glaubte, ich habe mir gedacht, du nimmst das jetzt irgendwie und von der Ballerei, da wirst du sowieso nicht richtig davon loskommen. Ne? Aber es ging wirklich von einem Tag auf den anderen, dass ich mich um Arbeit gekümmert habe und dass ich dann echt die Lust daran verloren habe. An den Ganzen, was damit drumherum gehört, die Partys und eben halt auch die Nadelgeilheit war weg und die Lust auf den Turn eben halt.
Zu dieser Zeit arbeitete Thomas auf einem Recyclinghof, wollte sich ein finanzielles Polster für eine Ausbildung anlegen. Er sehnte sich nach einem ganz normalen Leben, wollte seine Freundin, die auch substituiert wurde, irgendwann heiraten, Kinder haben und ein kleines Haus. Vor allem aber eines nicht mehr, in die Illegalität zurückschlittern.
Das ist schon so lange her. 15 Jahre ist das wahrscheinlich jetzt schon her.
Durch seine kurzen Haare ziehen sich inzwischen die ersten grauen Fäden und er hat einige Kilo zugenommen.
Oder so Dreadlocks habe ich da auch mal so ein bisschen von dran gemacht. Ach, unmöglich. Du konntest ja echt nirgendwo hingehen. Wie in einer Bahn immer alle Bombenleger und so. Ich wollte ein Individuum sein und nicht in der Menge so. Aber es hat sich ein bisschen geändert. So, jetzt bin ich lieber ein bisschen unauffällig.
Viele Jahre hatte ich ihn nicht gesehen, aber ab und zu über ihn gehört. Dass er mit 22 Vater geworden war und die Mutter des Kindes wieder ins Drogenmilieu abrutschte, dass er eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker und Stapelfahrer gemacht hatte und gemeinsam mit einem Insektenforscher Artikel veröffentlicht. Und dass er sich regelmäßig seinen Ersatzstoff vom Arzt abholt.
Gott sei Dank. Ich bin natürlich mittlerweile schon länger substituiert, als ich gedrückt habe.
Damals hatte sich Thomas durch die Substitutionstherapie schnell erholt. Vieles machte er nach Jahren wieder zum ersten Mal. Rennradfahren, Tiere beobachten im Wald und auf einer Nordseeinsel ein Wochenende verbringen.
Das ganze Umfeld, das war einfach besser. Ich hatte auch auf jeden Fall viel besseren Zugang auch zu mir selbst und war nicht mehr so abgehärtet. Ich konnte wieder Musik machen, ganz gut. Ich spiele sehr gerne Gitarre.
In den 80ern spielte er in einer Band. Heute spielt er für sich.
Das waren damals die Nuclear Blast. Das war so eine Mischung aus Trash und Death Metal. Es war ziemlich laut und schnell und ja, brutal und so. Der Schlagzeuger ist ganz gemein gestorben. Der ist da in seinem Stuhl verkokelt. Stand sogar damals ganz groß in der Bildzeitung. Und der Sänger, Bassist, der war gleichzeitig auch unser Bassist, der ist vor einer Bahn im Kokainrausch gelaufen. Tja, schade eigentlich. Und ich denke dann immer manchmal, ja, ich bin auch hier.
Bist du froh oder nicht?
Ich habe eine Tochter, da muss man froh sein. Wenn du Kinder hast, dann geht das nicht. Ja. Dann kann man auch nicht sagen, irgendwie, ach, leck mich am Arsch oder so. Das geht dann einfach nicht, ja, leider.
Sucht ist ganz eindeutig eine Krankheit und von daher auch weitgehend der Selbstbeeinflussung entzogen.
Falk Kiefer, Suchtmediziner an der Universität Mannheim.
Also Sucht beginnt gerade da, wo der Betroffene nicht mehr sagen kann, ich höre jetzt auf, die Substanz zu nehmen.
Da ging es um wirklich nichts anderes mehr. Da wurde wirklich alles. Ne? Das war schon eine extreme Verwahrlosung.
Thomas' Körper verlangte nach dem Stoff. Dreimal täglich brauchte er Nachschub, um den quälenden körperlichen Entzug zu vermeiden und sich halbwegs normal zu fühlen. Das hieß, täglich irgendwie Geld organisieren und sich auf der Szene Heroin besorgen. 365 Tage im Jahr.
Kleine Dealgeschäfte, ne, so mit Stoff und so, größere Mengen gekauft, ein bisschen verkauft, geklaut. Schnurren war ich nicht gut, das habe ich nicht gemacht. Nee, Brüche habe ich gemacht. Apotheken konnte ich damals gut einbrechen. Die waren auch immer sehr gut bestückt, noch damals, die Apotheken.
Also Sucht ist eine Erkrankung von Lernen und Gedächtnis, das weiß man inzwischen ganz klar. Suchtstoffe haben die Fähigkeit, unser Lernen zu beeinflussen und verändern das System, das unsere Motivation bildet, bestimmte Handlungen auszuführen. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, abhängigen Menschen eine fehlende Motivation vorzuwerfen, weil die veränderte Motivation in Richtung Suchtstoffaufnahme ist das zentrale Element jeder Abhängigkeitserkrankung.
Och je, wie kommt man auf sowas? Ich habe angefangen relativ früh zu kiffen, mit 13. Dann habe ich so mit 15, 14 meine ersten Trips schon geschmissen. LSD, ja. Bewusstseinserweitern und so, das ging ab. Hendrix hören. Das war auch wirklich noch echt schön, erinnere mich auch noch ganz gerne dran. Also ich denke mal, 50% falscher Umgang, Rest Dummheit ist auch eine ganz große Geschichte dabei. Es macht ja auch nicht so schnell süchtig. Ja. Du nimmst das dann wirklich und ein halbes Jahr passiert später auch noch immer nichts. Warum war das Heroin denn so billig? Das war die Zeit, wo der Kurdenkrieg war. Und die haben damit ihre Waffen finanziert, die PKK. Und da kamen diese Schwämme über Norddeutschland. Und das hat mich reingerissen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Thomas' Kindheit war unbeschwert. Drei Geschwister, er war das Nesthäkchen. Als er 10 war, wurden beide Eltern innerhalb weniger Monate schwer krank. Die Familie brach auseinander. Seine 10 Jahre ältere Schwester kümmerte sich um ihn, war aber restlos überfordert. Die Realschule hatte Thomas noch einigermaßen hingekriegt, die Tischlerausbildung dann schon nicht mehr. Er brauchte immer mehr Geld, um die Sucht zu befriedigen. Er klaute, knackte Autos und dealte. Spaß am Heroin hatte er längst nicht mehr. Loskommen konnte er nicht. Bis er von der Ersatzdroge Methadon hörte, mit der bereits in vielen europäischen Ländern Heroinabhängige behandelt wurden.
Die Substitutionsbehandlung ist schon in den 60ern von einem amerikanischen Paar, Dolan Nicewender, entwickelt worden.
Heino Stöver, Suchtforscher an der Universität Bremen.
Und man hat erkannt, dass dieses Mittel, was eigentlich in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges hergestellt worden ist, was zur Betäubung diente, eigentlich auch geeignet ist, um den Hunger nach Heroin, dieses Craving, wie die Engländer das nennen, zu befriedigen und zu dämpfen und sozusagen im Gehirn an bestimmten Schaltstellen den Übergang blockiert, sodass es keinen Sinn macht, weitere Opiate zu nehmen. Das wäre rausgeschmissenes Geld.
In Deutschland untersagte das Betäubungsmittelgesetz die Verordnung der Ersatzdroge Methadon. Ärzten, die es trotzdem verschrieben, wurde der Prozess gemacht.
Wir waren absolut hilflos. Die Leute kamen häufig in schwerem körperlichen Entzug in die Praxis, waren schwerstkrank hatten zahlreiche Abszesse, die eiterten, ja, waren einfach in einem Zustand, wo sie eigentlich akut gefährdet waren. Und ich merkte sehr schnell, dass die Medizin ihm nicht viel zu bieten hatte, wie sie damals bei uns betrieben wurde.
Der Bremer Allgemeinarzt Bernd Bublitz setzte die Junkies nicht sofort vor die Tür, so wie viele seiner Kollegen damals. Als Thomas bei ihm Hilfe suchte, hatte er überall Eiterbeulen und war mehrmals mit einem Darmverschluss im Krankenhaus gewesen, wo unweigerlich der Entzug einsetzte.
In der Hölle war das, da gab es nix. Da gab es gar nix. Oh.
Er fror, schwitzte, Darm und Magen krampften, er hatte Schmerzen und Panik. Einen Affen haben, nennt man diesen Zustand in der Szene.
Da gab es auch kein Wenn und Aber und die ganze Station war irgendwie voll. Und sobald man halbwegs wieder gehen konnte, hat man sich denn da was organisiert. Aber sonst so ärztliche Unterstützung gab es noch gar nicht.
Wir haben am Anfang versucht, mit eigentlich untauglichen Mitteln den Leuten zum Überstehen von Entzügen zu verhelfen. Wir haben damals Beruhigungsmittel verschrieben, was aus heutiger Sicht absolut nicht gut war. Aber damals gab es nur das Abstinenzgebot, aufhören ohne Hilfsmittel oder weitermachen mit dem Drogenkonsum. Und sehr viele sind ja in den Jahren auch gestorben.
Die Beschaffungskriminalität in den Städten nahm zu. Die Bewohner fühlten sich von den Elendsgestalten, die zugedröhnt an Ecken und Plätzen herumlungerten, bedrängt. AIDS breitete sich unter den Drogenabhängigen aus. Männer fürchteten, sich bei drogenabhängigen Prostituierten anzustecken. Und deutsche Politiker wollten die anständigen Ehefrauen vor Infizierungen schützen.
Am Anfang der Methadonbehandlung waren es ja nur wenige Menschen aus dem sozialen Hilfssystem, die sich mit Drogenproblemen beschäftigen wollten. Sie sagten einfach, das ist keine Aufgabe für das Gesundheitssystem, das ist eine Aufgabe für die Polizei, für die Justiz, die sollen irgendwie damit fertig werden. Dahinter stand immer das Bild, dass Drogenabhängige einen Charakterfehler haben, da sollen die sich gefälligst drum kümmern. Diesen Charakterfehler auszumerzen wäre auch das Drogenproblem weg und kann die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten auf keinen Fall für zuständig sein, dass man solchen Leuten hilft.
Süchtige galten als charakterlose Gestalten und wurden, wie die Ärzte, die sie behandelten, in die Schmuddelecke gestellt. Auch viele Mediziner rümpften die Nase über ihre substituierenden Kollegen und grenzten sich ab von den Dealern in Weiß.
Das bringt euch alle in den Knast,
titelte der Spiegel vom 1. Februar 1988 und zitierte den damaligen Bremer Sozialsenator Henning Scherf.
Heute taucht der Dealer-Vorwurf immer dann wieder auf, wenn Methadonpatienten durch kriminelles Verhalten auffallen.
Das ganze Thema hat oder sollte zumindest viel mit Moral und politischem Gewissen zu tun haben.
Ich kann mich an ein Spiegel-Interview erinnern, ein Streitgespräch mit Herrn Dr. Scherf hier, Bürgermeister aus Bremen, wo sozusagen die ganze Palette der Pro und Cons im Grunde genommen mal rauf und runter gefahren worden ist.
Der Staat hat den Auftrag, für kranke Menschen Hilfe zu organisieren. Ich glaube nicht, dass der Staat ein Mandat hat, Leute mit pharmazeutischen Mitteln ruhig zu stellen, weil sie dann bequemer sind.
Der entscheidende Schritt war 1987, als der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Heinemann das erste Erprobungsvorhaben zur Substitution durchgeführt hat, gegen ganz viele Widerstände.
Der Staat hat vielmehr den Auftrag, Bedingungen zur Emanzipation des Einzelnen zu optimieren. Ich bin der Überzeugung, dass Methadonprogramme die Drogenabhängigkeit ausweiten. In der Folge wächst auch die Zahl der Drogentoten.
Das Erprobungsvorhaben in Nordrhein-Westfalen war positiv, hatte ermutigende Ergebnisse gezeigt, dass die Leute integriert worden sind, die Patienten stabiler geworden sind, dass es ihnen ein Mehr an Lebensqualität gebracht hat. Und nach diesem Erprobungsvorhaben war der Bann gebrochen und es gab dann in vielen anderen Städten wiederum Erprobungsvorhaben, kleinere Projekte.
Trotz der Skepsis von Bürgermeister Henning Scherf gehörte auch Bremen bald dazu.
Wir haben damals 1989 angefangen, halblegal, muss man sagen, Schwerkranke zu behandeln. Wir hatten dann so eine lokale Vereinbarung, ein Stillhalteabkommen mit Vertretern des Gesundheitssenats und der Kliniken. Es zeigte sich sehr bald, dass es sehr hilfreich, um nicht zu sagen segensreich war. Die Leute konnten sich plötzlich wieder erholen. Die ersten Patienten, die wir hatten, waren HIV-infiziert, in sehr schlechtem Allgemeinzustand und sie waren eigentlich nach der damaligen Ausgangslage zum baldigen Sterben verurteilt. Und siehe da, sie erholten sich und viele leben noch heute.
Berlin, 3. Mai 2007. Die Zahl der Drogentoten ist auch 2006 weiter gesunken. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung hervor. Mit etwa 1.300 Rauschgifttoten sei damit der niedrigste Stand seit 1989 erreicht. Die Drogenbeauftragte des Bundes, Sabine Betzing, sprach von einem Erfolg der niedrigschwelligen Beratungs- und Behandlungsangebote. Laut Angaben erhalten derzeit etwa 65.000 Opiatabhängige eine Substitutionsbehandlung. Das sind knapp die Hälfte aller Heroinabhängigen in Deutschland.
Man hat dann erst im Grunde mit Gesetzesänderung 92 doch die Substitutionsbehandlung als eine Möglichkeit der Behandlung von Opiatabhängigkeit zugelassen, mehr und mehr. Erstmal noch unter der Voraussetzung, dass es eine Möglichkeit ist, wenn alle anderen Maßnahmen nicht zu Erfolgen geführt haben. Aber mittlerweile ist das eigentlich die dominanteste Behandlungsform. Hat sich sozusagen zu einer Regelbehandlung von Opiatabhängigkeit durchgesetzt.
Wie aus dem Drogenbericht der Bundesregierung weiter hervorgeht, behandeln in Nordrhein-Westfalen 770 niedergelassene Ärzte etwa 20.000 Opiatabhängige. Damit hat dieses Bundesland die meisten Substituierten.
Ein Drittel kommt hervorragend damit klar. Ist von uns beiden nicht zu unterscheiden, ob das ein Methadonpatient ist oder nicht. Ein Drittel stabilisiert sich spürbar und hat deutliche Erfolge, in was Lebensqualität und Lebenserwartung angeht. Und ein Drittel kommt schlecht bis gar nicht damit klar. Kompensiert eine Leere, kompensiert einen Problemdruck und eine Belastung mit der Einnahme anderer psychotrop wirkender Substanzen.
Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Stadtstaaten Hamburg und Bremen Spitzenreiter. Bayern und Sachsen-Anhalt bilden das Schlusslicht. In ländlichen Gebieten ist die ärztliche Versorgung Heroinabhängiger häufig nicht gewährleistet. Die Bereitschaft niedergelassener Ärzte, Patienten mit Methadon zu behandeln, ist rückläufig.
Ja, wir sitzen hier an einem Feiertag im Methadonbus, fahren durch Bremen und fahren vier verschiedene Stationen an, wo wir dann jeweils eine halbe Stunde halten und machen dort Methadonausgabe an Patienten, die unter der Woche bei ihrem Arzt mit Methadon behandelt werden.
Ehemals fuhr der rot lackierte Bus am Bremer Flughafen. Inzwischen versorgt er etwa 200 Heroinabhängige mit Ersatzdrogen. Dafür wurde er extra umgebaut. Seit ein Arzt vor einigen Jahren massiv bedroht worden war, trennt eine Glasscheibe den Vergabebereich ab.
Zum Bus kommen eher die Patienten, die etwas unstabil sind, die dem Arzt etwas unzuverlässiger erscheinen, wo man nicht weiß, ob die vielleicht ihr Methadon, wenn sie es nach Hause mitbekommen, fürs Wochenende sich intravenös spritzen oder es verkaufen. Oder es gibt auch welche, die kommen freiwillig her, um sich selber Struktur zu geben.
Erste Station, ein Parkplatz hinter dem Bahnhof. Es ist 9 Uhr früh. Einige warten schon, manche mit einer Flasche Bier in der Hand. Jeder Patient sagt seinen Namen und die Dosis. 6 Meter, 10 Meter. Die Ersatzopiate Methadon und L-Pulamidon werden in kleinen Flaschen aufbewahrt. Die Arzthelferin tropft die Portionen milliliterweise in einen Plastikbecher und füllt sie mit Wasser auf.
Jo, EMP gibt's ja nicht mehr. Alles in einer Tüte jetzt.
Ich sag nix.
Also so geht das nicht, dass die einfach hier aufnehmen oder so.
Ja, deswegen komme ich ja jetzt
nein,
hier.
Nein, ich möchte das nicht. Ich weg damit. Ich möchte nicht auf diesem Ding sein.
Okay, alles klar.
Manche möchten erzählen, andere sind misstrauisch, fühlen sich von dem Mikrofon gestört.
Ja, du, ihr kriegt demnächst alle so viel Braunes, wie ihr haben wollt.
Zwei junge Männer aus Russland geben widerwillig Auskunft. Seit 8 Jahren leben sie in Deutschland.
Ich habe angefangen wegen meinem Vater. Ist gestorben, dann habe ich angefangen. Dann gibt es keine Arbeit, gar nichts. Und alle Langeweile und dann Wodka bringt schon nichts, wollen nicht besoffen sein. Das. Ich hatte noch Glück gehabt, ich habe Ausbildung und will jetzt mit diesem Scheiß aufhören. Trinke ich nur das, kein Heroin, gar nichts mehr.
Unser Gehirn arbeitet ja ganz deutlich und immer wieder mit Lernprozessen. Wir verhalten uns und kriegen eine Rückkopplung zu unserem Verhalten, ob das gut war, ob das schlecht war, ob das wieder ausgeführt werden sollte oder nicht. Dazu gibt es bestimmte Regionen im Gehirn, die eine Bewertung dieses Verhaltens vornehmen. Zum Beispiel, ob es mit einer positiven Rückkopplung, mit einer Belohnung, also einhergeht oder mit einer Bestrafung. dieses Zentrum bestimmt ganz wesentlich, wie wir uns zukünftig verhalten werden.
Der Mediziner Falk Kiefer vom Mannheimer Institut für seelische Gesundheit untersucht die neurobiologischen Grundlagen von Sucht.
Da dieses System im Gehirn liegt und damit auch neurobiologisch verschaltet ist über bestimmte Neurotransmitter, kann man auch über Medikamente dieses System beeinträchtigen. Und die Suchtstoffe, die wir kennen als Suchtstoffe, Alkohol, Amphetamine, Kokain, Heroin, sind alles Substanzen, die eine medikamentöse, also pharmakologische Wirkung auf dieses System haben. Und dieses System insofern beeinflussen, dass man lernt, aha, dieses Verhalten, Konsum von dem Glas Bier, die Einnahme von dem Amphetamin war gut und sollte wieder ausgeführt werden. Und je häufiger man das macht, umso mehr lernt man, ob man will oder nicht, mach das wieder, nimm das wieder ein, probier das wieder aus.
Auch der Kontext der Opiateinnahme entscheidet über das Suchtpotenzial. Wenn Morphium im Rahmen einer Schmerztherapie ärztlich verordnet wird, ist das Risiko, abhängig zu werden, relativ gering. Werden dagegen Opiate konsumiert, um Glücksgefühle zu mobilisieren oder um sich von der Realität abzuschotten, vielleicht in netter Gesellschaft, bei cooler Musik, ist die Gefahr, süchtig zu werden, sehr viel größer.
Man lernt es völlig unbewusst. Es ist sozusagen ein Hijacking des motivationalen Systems, also ein Kidnapping, eine Besetzung pharmakologisch dieses Systems. Die Suchtstoffe verändern die Funktionsfähigkeit dieses Systems. Und wenn man regelmäßig Stoffe eingesetzt hat, das System beeinflussen, funktioniert es im Normalverlauf nicht so gut. Wenn Sie nun Amphetamine nehmen, wird dieses gleiche System aktiviert, aber ungefähr 1000-fach so stark. Und wenn Sie sich daran gewöhnen, an diese starken Aktivierungen über Kokain, über Amphetamine, über Heroin, dann diese kleinen Modulationen im Normalbetrieb verlieren nach und nach an Bedeutung und werden immer schwächer und sozusagen man sucht immer wieder diese starken Stimulierungen.
Durch solche neurobiologischen Erklärungen kommt da die Moral mal weg und es wird erklärt, warum es einfach so verdammt schwierig ist, die Sucht hinter sich zu lassen. Und das ist für viele sehr entlastend. Und eine große Ermutigung über die Schwierigkeiten, die einfach da sind, auch zu sprechen.
Eva Canero Alves, Suchttherapeutin und Leiterin der Drogenklinik Hohehorst.
Für unsere Patienten ist das sehr hilfreich, weil ja gerade Drogensucht immer sehr negativ gewertet ist. Das war sehr mühsam, das als Krankheit anerkennen zu lassen. Und viele fühlen sich halt als moralisch schlecht, der labile Charakter und so weiter. Also da sind ja ganz viele Dinge mit transportiert worden. Und ich denke, da geht es nicht darum, dass ich etwas nicht kann oder labil bin, sondern was es für Anstrengung bedarf, da auch etwas anderes zu üben.
Das ist meine neue Züchtung. Und so, die sind noch ganz klein, siehst du das? Und so wandelnde Blätter. Mhm. Die werden aber auch richtig groß. Und die hat mir jemand mitgebracht aus Burma. Das sind so eine Art Heuschrecken. Das.
Thomas lässt den etwa 3 Zentimeter großen, feingliedrigen Käfer mit dem blattgrünen Panzer über seine Hände krabbeln.
Völlig harmlos und wachsen auch noch. Solche sind das, so wandelnde Blätter. Die werden riesengroß.
Die habe ich ja noch nie gesehen.
Aber die sind noch ganz, ganz klein. Jetzt wieder schnell reintun, damit die weiter fressen können.
Er setzt die Heuschrecke wieder zurück in eine kleine Box neben die Terrarien für Spinnen und Käfer. Stapelweise stehen sie im Flur. Thomas lebt auf 38 Quadratmetern mit seiner 14-jährigen Tochter, für die er das alleinige Sorgerecht hat. Auf Katharina ist er stolz. Sie besucht ein Gymnasium und träumt von einer Karriere bei der Polizei. Sie bewohnt das kleine, abgeschlossene Zimmer. In dem beengten Wohnraum spielt sich das gemeinsame Leben ab. Kochen, essen, schlafen, Fernsehen, am Computer chatten, arbeiten, Freunde treffen.
Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Oder? Weißt du, wenn es an den Grundsachen schon hapert, oder? Dass ich keinen normalen, anständigen Job habe, dass ich meiner Tochter ihr Fliegefährt gerade mal so noch halten kann und dann zum Ende des Monats nichts mehr zu beißen habe. Oder immer Monate, wenn auch was anliegt, wie Geburtstag oder so. Ne? Alles bricht zusammen. Ne? Das ist wirklich immer schlimm. Zur Arbeitssuche, da macht das natürlich Schwierigkeiten, wenn du jetzt klipp und klar sagst, du bist substituiert. Das ist logisch, du wirst nicht eingestellt, aber da muss man ja nicht mit hausieren gehen.
Thomas würde jede Arbeit annehmen, von der seine Familie leben kann. Doch der Lohn für Jobs, die ihm in den letzten 6 Jahren angeboten worden sind, lag noch unter dem Satz von Hartz IV. 5 bis 7 Euro Stundenlohn brutto reichen nicht für 2. Thomas fühlt sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Aber eher durch Hartz IV als durch Substitution. So ein Fläschchen am Morgen sieht mir auch keiner an. Kriegt doch keiner mit.
Einmal die Woche bekommt Thomas von seinem Hausarzt ein Rezept für Methadon, das dann die ganze Woche reicht.
Fürchterlich Panik vor den Affen. Höllenangst davor. Würde ich nie wieder fühlen. Noch nicht mal im Ansatz. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin dann schon ins Trudeln gekommen, wenn ich dann auf 5 Meter runter war.
Versuche seines Arztes, ihn auf eine niedrigere Methadondosis einzustellen, waren bisher vergeblich.
Dann kriege ich eine Panik, die ist fürchterlich. Dann fängt da so ein kleines Rädchen an. Wie auch wenn das lange Zeit vergessen wurde. Das fängt an zu drehen, das geht dann automatisch wieder los. Schnipp. Wenn ich alleine wäre, dann würde ich schon mal öfters so Experimente machen, ne? Aber ich kann sowas den beiden anderen, mit denen ich zusammen bin, die viel mit meinem Leben zu tun haben, einfach nicht zumuten.
Also, das hat sich so im Laufe der Jahrzehnte auch so entwickelt. Am Anfang war es eigentlich normal, dass man sich als Helfer im Drogensystem auch mit den Klienten geduzt hat. Inzwischen ist das ein bisschen so, dass ich auch aufgrund der, sagen wir mal, des Altersunterschiedes die einfach die meisten einfach duze. Es gibt auch natürlich Patienten, die inzwischen im Rentenalter sind, genau wie ich, aber die meisten sind natürlich wesentlich jünger.
10.30 Uhr morgens. Der Methadonbus steht an einem Parkplatz vor einem Schwimmbad. Etwa 100 Leute, meist Mitte 30 und meist männlich, haben bereits ihren täglichen Schluck genommen.
Wir nehmen nur einen Schluck und gut, und gehen wieder, ne?
Ja, ja, ist also nicht. Ohne Rülpsen kann es eigentlich nur
schade,
ja,
dass man das nicht mit nach Hause kriegt. 9. Wie jeder normale andere Patient.
Wir werden ja
Wochenende auch.
Es wäre so, ob wir einen Judenstern drauf hätten. Wir stehen hier, müssen ja am Wochenende, feiertags hier immer stehen. Anstatt das zu Hause mitzubekommen, wie jeder andere auch, wir zahlen für das Medikament. Aber ist leider nicht. Diskriminierung.
Kann ich das in der Flasche so trinken?
Wie lange sind denn schon hier?
Oh, da sind schon fast 2 Jahrzehnte.
Das ist der Peter, ja.
Genau. 9 Meter.
Aber gegen früher ist ja noch alles ruhig und freundlich geworden. Oder?
Ja, ein Problem im Umgang mit Drogenabhängigen ist, dass man sowohl akzeptierender, freundlicher, ja, Vater sein muss, andererseits aber auch strenger Vater, der Regeln setzt, die eingehalten werden müssen und der Sanktionen androht und der dann auch tatsächlich Sanktionen mal zur Ausführung bringt.
Eine rundliche, ältere Frau nimmt mühsam die Stufen in den Bus. Sie wird von vielen begrüßt. Ihre Gesichtszüge spiegeln ihr hartes Leben.
Ich war die Erste mit dem Hauptgesundheitsamt.
Seit 4 Wochen muss sie am Wochenende zum Methadonbus kommen.
Da gab es noch den Tapetentisch. 2 Ärzte, 2 Kräfte und daneben Bewaffnete. Ich war 16,5 Jahre substituiert. Und dann kommt dieser Mann und sagt, ich sei für das Polamedon-Programm nicht fähig, dass ich mit 49 hierher kommen muss. Ich werde demnächst 50.
Ihrem langjährigen Arzt wurde wegen zu laxer Verordnungspraxis die Zulassung für 1 Jahr entzogen. Seine Patienten wurden auf andere Praxen verteilt. Weil die Frau neben dem Methadon noch regelmäßig andere Suchtstoffe zu sich genommen hatte, wurde sie zu einer stationären Teilentgiftung gezwungen.
Was ich mitgemacht habe, das darf kein anderer jemals mitmachen. Keiner. Die hat mich über den Flur kriechen lassen. Kriechen lassen. Ich konnte nicht mehr, die Hälfte vom Polamedon wegzunehmen, innerhalb von ein paar Tagen.
Das sind Menschen, die haben viel erlebt in ihrer Karriere. Prostitution, Einbruch, Lügen, Betrügen, Vertrauensbruch. Die haben Kontakte zu Kindern abgebrochen, Kinder sind ihnen weggenommen worden. Familienverhältnisse, partnerschaftliche Verbindungen sind zerstört worden.
Bekanntmachung des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger vom 28. Oktober 2002, kurz BUB-Richtlinie. Oberstes Ziel der Behandlung ist die Suchtmittelfreiheit.
Viele kommen mit dieser Problembelastung nicht zurecht. Und die suchen dann weitere Betäubung, weil Methadon ein Nüchternmacher ist. Und diese Betäubung bekommen sie über den zusätzlichen Gebrauch von Alkohol in ziemlichen Mengen, den zusätzlichen Gebrauch von Benzodiazepinen, die weiter ruhig stellen und womit man ja diesen Problemrucksack einfach nochmal besser tragen kann und überhaupt tragen kann, um nicht zusammenzubrechen.
Ist dieses Ziel, die Suchtmittelfreiheit, nicht unmittelbar und zeitnah erreichbar, so ist im Rahmen eines umfassenden Therapiekonzepts, das auch, soweit erforderlich, begleitende psychiatrische und oder psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen oder psychosoziale Betreuungsmaßnahmen mit einbezieht, eine Substitution zulässig.
Ja, das ideelle Ziel der Substitutionsbehandlung ist natürlich, dass die Patienten aus ihrer Sucht herausfinden und irgendwann ein drogenfreies Leben führen können. Das heißt, ihre Emotionen ohne Drogen leben und regulieren können. Für wie viele der Patienten das möglich ist, das weiß kein Mensch vorher. Und dieses Ziel ist auch wirklich ein ideelles, ein Fernziel.
Ich will mich hier mal Esther nennen. Ich bin 45 und lebe mit meinem 14-jährigen Sohn zusammen. Ich bin schon lange clean, 11 Jahre sind es jetzt. 1,5 Jahre hing ich an der Nadel und fast 4 Jahre wurde ich mit Polamidon substituiert. Auf keinen Fall darf jemand erfahren, dass ich einmal harte Drogen konsumiert habe. Ich würde sofort meine Stelle als Psychotherapeutin in der Klinik verlieren. Schon bei meiner therapeutischen Ausbildung musste ich unterschreiben, dass ich keine Suchterkrankung habe. Nach dem Motto, einmal Junkie, immer Junkie.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei Beginn einer Substitutionsbehandlung keine soliden Prognosen stellen kann, wer es schaffen wird, innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes drogenfrei zu werden und wer nicht. Es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, die begünstigen das Freiwerden von Suchtmitteln. Zum Beispiel, dass jemand nicht schon als Jugendlicher angefangen hat, Suchtmittel zu konsumieren, sondern erst in einem etwas fortgeschrittenen Alter, dass vielleicht schon eine gewisse soziale Entwicklung, berufliche Entwicklung vorher stattgefunden hat, an die der Betreffende hinterher nach Absetzen aller Suchtmittel anknüpfen kann. Das sind günstige Faktoren. Aber eine solide Prognose lässt sich trotzdem nicht stellen.
Warum ich auf Droge gekommen bin? Gute Frage. Das hat mich lange beschäftigt. Als ich anfing, war ich schon 27, hatte Krankenschwester gelernt und dann mein Abitur auf der Abendschule gemacht. Heute würde ich sagen, es war die Kombination aus Lebenskrise und Angebot. Vielleicht war dieser extensive Kokainkonsum auch ein verkappter Selbstmordversuch. Im Grunde bin ich durch Männer dort hineingeraten. Zuerst hat mich der Liebeskummer zum Koksen getrieben und dann hatte ich mich in einen Junkie auf Pause verliebt, der dann relativ schnell wieder das Drücken anfing.
Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten, wie und warum man abhängig wird. Aber die klassische Idee, die man über Jahrzehnte hat, es gibt sowas wie eine abhängige Persönlichkeit. Einfachsten vielleicht willensschwache Menschen, die hat sich nicht gefunden. Es gibt keine spezifischen psychischen Strukturen, die primär das Risiko erhöhen, abhängig zu werden. Es gibt aber natürlich verschiedene Strukturen, die das Risiko erhöhen können, die sind aber nicht spezifisch. Menschen, die zum Beispiel traumatisiert worden sind, haben höheres Risiko, abhängig zu werden. Es gibt andere Menschen, die haben eher eine Persönlichkeitsstruktur, die eben eine hohe Risikobereitschaft mit sich bringt. Ein hoher Reiz, Neues auszuprobieren.
Um ihm nah zu sein, fing ich auch damit an. Anfangs nur am Wochenende. Doch nach einem Vierteljahr konnte ich es schon nicht mehr kontrollieren und musste meine Dosis steigern. Nach einem Jahr suchte ich Hilfe bei Ärzten. Doch die sagten, ich soll eine Langzeittherapie machen. Ich war noch nicht kaputt genug, um ins Methadon-Programm zu passen. Erst musste ich auf 38 Kilo abmagern, mussten meine Abszesse eitern und ich musste noch mehr Schulden auftürmen, bis ich die Ersatzdroge bekam. Das war die Moral damals. Erst sollte man ganz am Boden liegen, bis einem jemand half.
Wir erleben es leider häufig bei Abhängigen oft, dass bestimmte seelische Faktoren, bestimmte soziale Faktoren durch Psychotherapien und durch soziale Hilfen weitestgehend ausgeräumt werden können. Das ist zumindest häufig der Eindruck der Patienten und von den Therapeuten auch. Und man sagt sich, Mensch, der hat jetzt gar keinen Grund mehr, rückfällig zu werden. Und er geht in eine andere Situation hinein und wird aus seiner Sicht völlig automatisch rückfällig in der Situation. Also diese ursprünglichen Gründe, die zum Konsum geführt haben, treten nach und nach in den Hintergrund.
Kein Psychotherapeut wollte mir damals helfen. Ich sollte vorher clean werden. Aber ohne Methadon wäre ich von der Sucht erst gar nicht losgekommen. Ich habe die Ersatzdroge ganz gut vertragen. Und ich war anfangs einfach nur erleichtert, dass dieses 24-Stunden-Gerenne nach dem nächsten Schuss vorbei war. Ich konnte wieder durchatmen und habe mich dann relativ schnell körperlich und seelisch erholt. Dann wurde ich überraschend schwanger. Und als unser Baby ein halbes Jahr alt war, verabschiedete er sich in die Langzeittherapie. musste also alleine für mein Kind sorgen und das war schon anstrengend. Ein Drogenberater hat mir geholfen, meine Schulden zu regeln und einen Kinderkrippenplatz zu besorgen. Nun konnte ich endlich anfangen zu studieren. Plötzlich hatte ich wieder Perspektive und bald fasste ich auch den Mut, mich langsam runterdosieren zu lassen. Das letzte halbe Jahr waren es noch 2 Milliliter. Eine psychische Krücke, bis ich sagte, jetzt brauche ich es gar nicht mehr. Von dem Entzug habe ich nicht so viel gemerkt. Nur meine Knochen taten mir eine Woche lang weh, so als hätte ich eine starke Grippe.
Patienten, die clean werden können und die man dahingehend unterstützen kann, dass sie ganz vom Heroin loskommen, sollte man auch weiterhin so behandeln. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, ist aber die, dass viele der Betroffenen das nicht schaffen. Und viele der Betroffenen unter dem Druck, abstinent werden zu müssen, regelhaft, dauerhaft wieder rückfällig werden.
Ernüchterung. Methadon ist für viele Opiatabhängige nicht der Einstieg zum Ausstieg. Trotzdem will das niemand so laut sagen, denn die Drogenfreiheit ist nach wie vor das offizielle Ziel der Substitution. Und Ärzte sind durch die Richtlinien gehalten, dieses Ziel zu verfolgen.
Das Ziel der Drogenfreiheit ist ein Fetisch. Das Wichtigste ist doch, dass der Suchterkrankte sich weiterentwickelt, eine Ich-Entwicklung durchmacht, seine Defizite aufarbeitet, sein Selbstwertgefühl steigert und sich damit im sozialen Rahmen stabilisieren kann. Er braucht Wohnraum und er braucht Arbeit. Darüber ist mehr zu erreichen als über lange und kostspielige Entwöhnungstherapien. Aber man braucht viel Geduld für diese Behandlung.
Die Drogenklinik Hohehorst, idyllisch gelegen auf dem Land bei Bremen, hat 60 Plätze für Opiatabhängige. Viele sind auf Druck ihrer Familie oder Justiz in der Langzeiteinrichtung gelandet. Sie ist eine der wenigen Kliniken in Deutschland, die auch Patienten aufnimmt, die noch nicht clean sind, also mit Ersatzdrogen substituiert werden. Der Entzug von Methadon wird dort therapeutisch begleitet.
Wir erleben unsere Patienten hier, dass sie wirklich ihr Leben neu aufbauen wollen und auch Abstinenz als ausschlaggebend für eine andere Lebensführung sehen. Also die Menschen kommen auch mit einem niedrig dosierten Substitut nicht zusammen. Das haben sie nicht geschafft. Sie haben Beikonsum, der stark gesundheitsgefährdend ist. Und es ist ihnen nicht mehr möglich gewesen, an vielen gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben.
Nach der ersten Phase der Erleichterung fallen viele Abhängige in ein Loch. Manche macht Methadon müde und stumpf. Sie kämpfen mit Depressionen, Angst und Unruhezuständen. Andere nehmen zusätzlich Aufputsch- oder Beruhigungspillen, koksen oder betäuben sich mit Alkohol. Ihnen reicht die Ersatzdroge nicht, um klarzukommen, denn die psychischen und sozialen Probleme bleiben.
Die Menschen, die zu uns kommen, versuchen das jetzt über die Abstinenz und dazu gibt es ja auch neurobiologische Erkenntnisse, dass das dann in diesem Fall auch durchaus sinnvoll sein kann, also was anderes zu lernen als Suchtmechanismen.
Mindestens die Hälfte der Reha-Patienten wird nach der Entlassung rückfällig.
Wir haben relativ viele Klienten, die wiederkommen. Für uns ist es wichtig, dass sie möglichst schnell wiederkommen, dass sie nicht erst kommen, wenn sie schon in allen alten Verhaltensregeln wieder drin sind, straffällig geworden sind und das ganz große Chaos. Wir ermutigen sie, so schnell wie möglich zu kommen, wenn es eben passiert ist.
Und wie viele Abhängige dauerhaft die Finger von den Drogen lassen, weiß niemand so genau.
Das Problem ist, dass das Gehirn von den Abhängigen gelernt hat, in bestimmten Situationen konsumierst du Heroin. Nämlich wenn du dich mit deinen Freunden triffst, wenn du eine bestimmte Musik hörst, wenn du in eine bestimmte Räumlichkeit gehst. Und in diesen Situationen auch in Abstinenz ohne vorherigen Konsum Entzugserscheinungen auftreten können. Weil unser Gehirn ganz absurderweise, also ohne dass wir es wollen, schon damit rechnet, hier wird wieder Heroin konsumiert und bevor überhaupt der Konsum einsetzt, die Wirkung schon gegenreguliert. Die dämpfende, beruhigende Wirkung vom Heroin wird schon dadurch ausgeglichen, dass innere Unruhe, Aktivität, Angespanntheit dagegen anarbeitet. Unser Körper ist ja immer auf ein Gleichgewicht, auf eine Homöostase bedacht. Und deswegen ist es häufig, dass solche konditionierten Entzugssymptome dazu führen, dass in Abstinenz der Druck entsteht, wieder Heroin einzunehmen.
Guten Tag.
Entschuldigung, ich muss noch verwundet werden.
Anfangs war es Polamidon, dann später gab es ein Methadon und das habe ich überhaupt nicht vertragen. Also da ging es mir immer schlecht bei. Ne? Und dann kam auch regelmäßiger Beikonsum, also Methadon. Wir haben es alle schon mit Methadon probiert und alle, die hier sind, haben also mit Methadon keine guten Erfahrungen gemacht.
Ann-Kathrin Müller. So stellt sich die zierliche Frau mit den schwarz gefärbten Haaren vor. Ihr Alter ist schwer zu schätzen, vielleicht ist sie Ende 40. Seit 5 Jahren geht sie zur Bonner Heroinambulanz, die der Uniklinik angegliedert ist.
Berlin, 12. April 2007. Nach dem Willen der Bundesdrogenbeauftragten Sabine Betzing sollen Schwerstabhängige zukünftig mit dem Heroinpräparat Diamorphin ärztlich behandelt werden können. Die SPD-Politikerin forderte die Union erneut auf, ihre Weigerung gegen ein entsprechendes Gesetz aufzugeben.
Wir nennen Heroin ein Medikament und andere nennen Heroin eine Droge. Und dieses Umdenken, dass es mithilfe dieses Medikamentes Heroin in einem streng geordneten, streng klinischen Setting mithilfe von psychosozialer Betreuung möglich ist, Patienten zu heilen, dieses Umdenken ist noch nicht in allen Köpfen.
Linde Wüllenweber, Leiterin der Heroinambulanz in Bonn.
Es ist 10 Jahre lang um die heroingestützte Behandlung gerungen worden, wobei weniger meines Erachtens es um eine fachliche Auseinandersetzung ging, sondern Heroingabe ist ja bei uns politisch sehr umstritten.
Die Drogenbeauftragte verwies auf die Ergebnisse des bundesweiten Modellversuchs. Darin sei nachgewiesen worden, dass schwer kranke Suchtpatienten durch Heroin besser als durch den Ersatzstoff Methadon gesundheitlich und sozial stabilisiert werden können. Die drogenpolitische Sprecherin der CDU, Maria Eichhorn, hatte demgegenüber mehrfach darauf hingewiesen, dass es Heroin auf Rezept nicht geben dürfe. Sie fürchte die Signalwirkung, wenn eine harte Droge halb legalisiert werde.
Das war 2002. Ich war wieder auf einer Entgiftungsstation auf dem Venusberg. Und damals war ich schon 15 Jahre drauf, wie man so sagt. Ich war wirklich total am Ende, ne? Ja, und da kam dann das Gerücht auf, dass eine hier auch in Bonn eine Heroinstudie stattfinden soll. Und ich hatte noch im Scherz zu dem Doktor gesagt, Mann, wenn ich so wie jemand, der Insulin braucht, weil er zuckerkrank ist, wenn ich morgens, mittags, abends meine Dosis abholen könnte, dann könnte ich ein normales Leben wieder führen. Und dann musste man einen Briefumschlag ziehen, entweder hat man Methadon gezogen oder Heroin. Und ich hatte als Erste unterschrieben und hatte dadurch auch das Glück, dass ich sofort Heroin, der erste Umschlag war natürlich Heroin. Wäre diese Studie nicht, wäre ich auf jeden Fall im Knast gelandet, früher oder später, oder ich wäre jetzt tot.
Ann-Kathrin Müller kommt ursprünglich aus Berlin. Sie war eine flippige junge Frau. Tagsüber arbeitete sie als Krankenschwester, abends kiffte sie oder kokste, schmiss LSD. Irgendwann begann sie dann auch Heroin zu drücken. In einer Langzeittherapie lernte sie ihren Mann kennen, bekam ein Kind und war über Jahre clean. Dann rutschte sie wieder zurück in die Sucht. Ihr 7-jähriger Sohn kam in eine Pflegefamilie, sie versank mehr und mehr im Chaos, verlor ihre Wohnung, lebte jahrelang auf der Straße.
Also diese Art zu leben, also die schafft kein Mensch über 20 Jahre, das geht einfach nicht, ne? Bis hier zu der Studie habe ich mindestens allein in 2 Jahren 4 Selbstmordversuche ernst gemeint gemacht. Und ich muss sagen, ich habe einen Schutzengel gehabt. Dann hätte ich das jetzt hier nicht erlebt, ne? Und ich gehe demnächst wieder einer kleinen Arbeit nach. Meine Wohnsituation ist geregelt. Ich habe ein schönes Zuhause wieder. Das sind alles Dinge, da war vor 5 Jahren nicht dran zu denken, ne?
3-mal und seit kurzem 2-mal täglich spritzt sich Ann-Kathrin unter ärztlicher Aufsicht Heroin. Anders als Methadon wirkt Heroin nur einige Stunden. Die Ambulanz ist gut gesichert. Reingelassen wird nur, wer bekannt ist. Hinter dem Tresen empfängt ein Mitreißiger die Patienten.
Guten Tag.
Das ist unser Hauptpfleger, unser Oberpfleger. Er hat jetzt gerade Dienst und ich puste jetzt in das Gerät, damit man sieht, ob ich Alkohol getrunken habe oder nicht.
Alles in Ordnung. Der Pfleger hinter dem Tresen reicht ihr ein Döschen mit rosa Pillen. Gegen Schlafstörungen, erklärt sie.
Dann darf ich mich jetzt hier anstellen. Es dürfen maximal 4 Patienten in diesem Druckraum. Ich sage Aquarium, also da sitzt, ist dann die Schwester, dann nimmt das Heroin.
Hinter Panzerglas verwalten Arzthelferinnen synthetisch hergestelltes reines Heroin, hier wenige Euro wert. Auf dem Schwarzmarkt, gepanscht und gestreckt, um ein Vielfaches teurer.
Ich warte jetzt, bis sie mich reinruft. Die hat genickt, ich kann jetzt hier reingehen. Und weil ich, wie einige anderen, auch die Hose unterlassen muss, haben wir hier so einen Vorhang, der das jetzt so verdeckt.
Ann-Kathrin zieht ihre hochhackigen Pumps und ihre Jeans aus. Sicher setzt sie die Nadel an den Oberschenkel.
Jetzt ist das bei mir so. Also ich möchte gerne dieses Ritual loswerden, in die Vene zu gehen, Blut anzuziehen. Und deswegen gehe ich subkutan. Also das geht auch. Bei meiner kleinen Dosis kann ich auch so einfach in den Oberschenkel spritzen. Und das Heroin wirkt genauso, als wenn ich in die Vene gehen würde. Ganz vorsichtig, langsam. Hat man so Tupfer. Ein erstmal, um das abzudrücken, ob es nicht blutet. Aber ich möchte eigentlich nach und nach immer weniger. Weil ich möchte auch irgendwann ganz raus. Und die Studie hier ist die einzige Möglichkeit, also nach und nach davon wegzukommen.
Ann-Kathrin wartet mit anderen Abhängigen im Aufenthaltsraum, bis das Heroin wirkt. Einer döst vor sich hin. Zwei Frauen am Nachbartisch unterhalten sich mit einem Mann, der gerade von seiner Arbeit als Hausmeister kommt. Erleichtert sind sie, dass die Stadt Bonn die Ambulanz für 3 weitere Jahre finanziert. Seit 2 Jahren lebten sie in der ständigen Sorge, dass von heute auf morgen Schluss sein könnte. Dabei haben doch alle wieder das Leben ein Stück weit am Zipfel packen können.
Und dann wirkt das so ungefähr in 2-3 Minuten. Also es kommt schon im Kopf an und man wird etwas leichter so im Kopf. Ne? Und man fühlt sich wieder wohler. Aber ich bin jetzt nicht high oder breit oder wie man das auch immer nennen mag. Ne? Also es kommt schon warm. Ich habe mal für mich selber so gedacht, ne? Für mich ist das so ein Liebesersatz. Ja? Das ist einfach was da, was ich sonst nicht mehr habe im Leben. Ja? Man hat ja auch keine Freunde mehr, die Familie hat sich abgewandt. Und, so. Und die Droge ist manchmal ein Ersatz für ja, Liebe. So.
Ann-Kathrin freut sich, dass sie bald im Café eines Sozialzentrums arbeiten kann. Erst mal 2 Vormittage in der Woche, um zu testen, wie es ihr mit der regelmäßigen Arbeit ergeht. Auf einem Infoblatt sind die Ergebnisse der heroingestützten Behandlung in Bonn zusammengefasst. Von den ursprünglich 50 Patienten sind 2 Drittel im Projekt geblieben und alle haben sich positiv entwickelt. Nach 5 Jahren greifen sie weniger zu anderen Drogen, sind weniger kriminell, psychisch und körperlich gesünder und sozial stabiler.
Und ich kann hoch erhobenen Kopfes rausgehen und nicht wie früher so mit eingezogenen Schultern und nach unten, damit ja keiner sieht, ah, die ist ja drauf und ach, geh mal auf die andere Straßenseite, ne? Da siehst du doch, die ist ein Junkie. Ne? Und ich fühle mich wirklich gesund, wenn ich das 2-mal am Tag machen kann. Ehrlich.
Liebe Trauergemeinde, viele Kerzen leuchten, viele kleine, verletzliche Lichter, wenn sie nicht die Gläser um sich herum hätten, wären sie auch sehr leicht auszublasen.
Bremen, 13. November 2006. In aller Stille ist heute der zu Tode misshandelte Kevin beigesetzt worden. Die Leiche des 2-Jährigen war vor 4 Wochen im Kühlschrank des drogensüchtigen Ziehvaters gefunden worden. Sie war bereits stark verwest und wies mehr als 20 Knochenbrüche auf. Der als gewalttätig bekannte Süchtige sitzt in Haft.
Auch diese Debatte, die jetzt mit dem Kevin ist, ich kann verstehen, dass man sagt, dass man nicht mehr möchte, dass solche Leute Kinder bekommen und alles. Man hat uns auch damals geraten, ja, das ist super, mach das hervorragend. Dann das Kind so ein bisschen als Therapeutikum auch genutzt. Ja, das festigt euch noch mehr etc. Und das hätte auch böse ins Auge gehen können. Ich war gerade einmal vielleicht 1 Jahr substituiert und in so einem Jahr, das kann auch alles wie ein Strohfeuer wieder auseinandergehen. Ja. Und dann ist alles vorbei. Und man zieht dann wirklich noch jemanden mit rein, der nicht reingezogen werden braucht.
Thomas hatte ein soziales Netz. Die Eltern seiner Freundin kümmerten sich die ersten Jahre um die Tochter Katharina. Der kleine Kevin hatte nur einen Amtsvormund und einen Case Manager, wie Sozialarbeiter heute neudeutsch heißen. Denen fehlt für die persönliche Betreuung die Zeit. Durch den jahrelangen Spardruck der Kommune waren sie frustriert und ausgebrannt.
Kumpel der Süchtigen. Der Fall rückt das allzu laxe System der Junkie-Betreuer ins Zwielicht.
Der Spiegel vom 30. Oktober 2006.
Die Ermittlungen zeigen, wie schnell Hausärzte und Suchtbetreuer zu gefährlichen Kumpeln der Junkies werden können.
Der öffentliche Zorn richtete sich auch gegen den Arzt des drogenabhängigen Stiefvaters. Ihm wurde die Mitschuld am Tod des kleinen Jungen gegeben. Weil er dem Vater starke Psychopharmaka verschrieben hatte, verlor er die Genehmigung zu substituieren. Für 1 Jahr.
Johnny Cashs letzten Auftritt gesehen. Also hat jemand auf Video aufgezeichnet, auf ein Heimvideo. Da bin ich ganz traurig geworden. Der Mann war so alt und krank. Und dann ist seine Frau auch so gestorben und 4 Monate später ist er doch auch gestorben. Das war auch wahre Liebe bei den beiden, June Carter und Johnny Cash. Ich habe Tage, an denen ich mir sage, um Gottes Willen, bloß nicht mehr. Aber ich denke dann immer noch an Katharina und an meine Eva. Und Eva hat mich auch echt gern und ist echt lieb zu mir. Ich habe sie auch sehr gerne. Sie war früher ganz anders. Also früher, eine Klette, sage ich, schlimm. Na, das wurde mir nochmal immer mehr zu viel. Und dann hat sie nochmal ihre Ehrenrunde gedreht. Ne? Richtig da abgegangen. Auf diesen komischen Crystal Meth oder Kokain-Mischmasch-Zeug. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also so eine Verelendung wie unter diesen komischen Kokain-Mischpräparaten, das ist bei Heroin nicht der Fall. So eine Verrohung und Aggressivität und Paranoia und das habe ich auf Opiaten nicht erlebt.
Bist du gerannt? Endspurt?
Man weiß ja nie. Weil die Bahn ist immer nie pünktlich.
Ja, ja, klar.
Deswegen. Ja.
2 Minuten kannst du noch relaxen.
Ganz in Ruhe.
Die Fläschchen in den Kisten sind leer. Alle 200 Drogenpatienten haben ihren Schluck genommen, der sie am Leben erhält. Bis zum nächsten Tag.
So, nun müssen wir.
Ja, ich wünsche noch was.
Jo, dir auch. Tschüss.
Was soll ich sagen? Bist du denn selbst mit dem Zeug? Eigentlich bist du nur selbst ohne dem Zeug. Theoretisch, ne? Ist ja ganz klar, ne? Aber wenn man da schon so lange und so morphinistisch ist, naja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache mir da auch nicht mehr so große Hoffnung, dass ich da irgendwann nochmal den Rappel bekomme und mir sage, so jetzt aber. Mache ich mir im Moment und auch schon seit relativ langen Jahren nichts groß ein vor. Einerseits bin ich auch der Meinung, warum soll ich nur was riskieren irgendwie in dieser Richtung? Es klappt doch halbwegs. Und okay, es mag vielleicht sozial bei mir im Moment alles nicht so klappen, aber die Grundsachen sind einfach nicht mehr da. Eine Sucht kann ich mir einfach nicht auch noch leisten. Irgendein Experiment, was dann ins Auge geht, auch wenn ich noch so lange Jahre gefestigt bin oder so, da traue ich mir selber nicht so ganz. Nein.
Kidnapping des Hirns. Methadon, ein pharmakologischer Befreiungsversuch von der Sucht. Ein Feature von Eva Schindele. Es sprachen Ursula Illert, Caroline Schreiber, Maja Schöne, Bruno Winzen, Michael Wittenborn und Katja Ruppenthal. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Silke Benn. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Dorothea Runge.